Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Der Predigttext für diesen Sonntag steht bei Markus im zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 12. Und nach etlichen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihrem Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen. Liebe Gemeinde, wie kann ein Mensch dem entkommen, dass sein Handeln, das, was er getan hat, ihn in Verlegenheit gebracht hat? Wie kann ein Mensch dem entkommen, dass die Folgen dessen, was er tut, auf der einen Seite ja nicht absehbar sind, aber trotzdem sind unsere Taten ja unwiderruflich? Wie können wir dem entkommen? Die Philosophin Hannah Arendt sieht die einzige Möglichkeit, dass ein Mensch seinen Verlegenheiten entkommen kann, darin: erstens, dass mir verziehen wird, was war, und zweitens, dass mir eine Zukunft versprochen wird. Es geht nur durchs Wort, vergeben und versprechen. Vergangenheitsbewältigung ist nur so möglich, dass der Gottlose gerechtfertigt wird, und Zukunftsbewältigung geht nur so, dass mir die Auferstehung der Toten versprochen wird. Beides ist wie zu Beginn der Welt eine Schöpfung aus dem Nichts. Und das Wort, das beides bewirkt, ist das Wort Gottes, das schafft, was es sagt. Und Gott sprach: Es werde Licht, und es ward Licht. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und das ist das Zweite, was ich vorweg sagen muss, bevor wir zu der Geschichte kommen. Denn nachdem Jesus dem Gelähmten die Sünden vergeben hat, kann er immer noch nicht laufen und ist trotzdem in Ordnung mit Gott. Wir können an der Gesundheit oder am Erfolg eines Menschen nicht ablesen, wie Gott zu ihm steht. Laufen kann er immer noch nicht, aber er ist in Ordnung mit Gott. Es beginnt also damit, dass bekannt wurde, dass Jesus im Hause war und es versammelten sich viele. Was hat sie angezogen? Was war da so spannend? Was geschah in diesem Haus? Jesus sagte ihnen das Wort. Da müssen wir uns doch sehr wundern. Keine Sensation. Er sagte ihnen das Wort. Ist das alles? Seid ihr Leute von Kapernaum und aus der Umgebung deshalb gekommen, um das Wort zu hören? Johannes beginnt sein Evangelium mit dem Satz: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Ein schöpferisches Wort zur Vergangenheitsbewältigung und ein schöpferisches Wort zur Zukunftsbewältigung. Wenn heute über den Gottesdienst nachgedacht wird, was man machen und ändern soll, da denkt man an alles Mögliche und Unmögliche, aber dass man das Wort sagt, das erscheint doch oft viel zu banal. Freilich können wir das Wort nicht so sagen, wie Jesus es konnte, aber er zeigt uns, worum es entscheidend geht. Es geht nicht um irgendetwas, sondern es geht um das schöpferische Wort Gottes. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da denken wir jetzt zuerst einmal an unsere Jahreslosung. Jesus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer zu Jesus kommt, der findet bei ihm ein offenes Ohr, offene Augen, ein geöffnetes Herz und eine göttliche Macht. Und sie bringen zu Jesus einen, im Griechischen steht da Paralytikos. Das kennen wir, manche Menschen benutzen das Wort paralysiert und es bedeutet entkräftet, erstarrt. Einer, der nicht mehr selber auf die Füße kam, den bringen sie zu Jesus. Auch für Menschen, die wir eine lahme Ente nennen, ist bei Jesus Platz. Und das Lahme betrifft bestimmt nicht nur, dass der Mensch körperlich bewegungsunfähig ist, sondern das überträgt sich bestimmt auch aufs Geistige und aufs Geistliche. Bestimmt war er auch im Glauben lahm. Und er hatte es nötig, dass andere ihn zu Jesus bringen. Glauben ist eine Aktion, ist ein Tun. Glaube ist eine ganz klare Orientierung und eine ganz konkrete Marschrichtung, nämlich zu Jesus hin. Und Glaube ist nicht ein Alleingang, sondern geschieht in Gemeinschaft. Allein verhebt man sich. Glauben heißt zusammentragen. Und so ist das in jedem Gottesdienst. Jeder Gottesdienst ist so ein Transportunternehmen. Wer kommt, der bringt alles mit, was ihn bewegt. Alles auch, wovon er weiß, dass es andere bewegt. Das, was in den Zeitungen steht, Kriege, Katastrophen, auch das, was nicht in den Zeitungen steht, die versteckten Tragödien, die leisen Klagen eines Menschen, den Unfrieden im Haus, die Krankheit eines Bekannten. Und hier im Gottesdienst suchen wir Hilfe, Trost und Frieden, nicht irgendwo, sondern in dem Wort, das wir von Jesus hören. Jesus Christus wendet sich dem zu, was und wen wir hier anschleppen im Gottesdienst. Der Gottesdienst ist ein Transportunternehmen. Es kamen aber einige, es sind wahrscheinlich mehr gewesen als die Viere, aber die vier haben getragen, an jeder Ecke der Matte des Bettes einer. Und sie kommen nicht durch und hätten bestimmt ein paar Mal Grund gehabt, umzudrehen und zu sagen, das klappt eben nicht, wir kommen nicht durch. Aber sie wollen den Kontakt mit Jesus haben und sie sind sehr zäh. Für uns ist es heute sehr einfach, Kontakte herzustellen. Wir nehmen unser Telefon und tippen nur leicht auf eine Nummer und schon wird der Kontakt hergestellt. Und manchmal übertragen wir das auf die Bibel, dass wir denken, wir müssten nur einfach eine Seite aufschlagen und ein Wort lesen und schon haben wir da ganz umstandslos den Kontakt. Manchmal muss man sehr zäh sein, um diesen Kontakt zu Jesus zu finden und darf nicht schnell aufgeben. Diese vier Leute waren zäh. Sie kamen nicht durch, also mussten sie hoch aufs Flachdach mit dem Gelähmten. Und dann haben sie das Dach abgedeckt und den Gelähmten durch das entstandene Loch heruntergelassen und alles so, dass nichts passiert. Was für eine Energie, was für eine Erwartung, was für ein Zutrauen, wenn sie nicht erwartet hätten, dass Jesus mehr tun kann als jeder andere, dann hätten sie sich das wohl gespart. Ein großer Glauben. Da nun Jesus ihren Glauben sah. Es ist nicht vom Glauben des Gelähmten die Rede, sondern vom Glauben derer, die ihn bringen. Es gibt einen stellvertretenden Glauben. Ich kann für einen anderen glauben. Und darum bitte ich bei der Taufe die Paten immer, dass sie für ihr Patenkind beten. So ein stellvertretender Glaube ist für uns schwer zu verstehen. Aber der Glaube kommt, wenn er zu mir kommt, immer auch durch andere Menschen, die mir von Gott weitersagen, die mir von Jesus erzählen, die für mich eintreten und Fürbitte tun. Stellvertretender und fürbittender Glaube baut eine Brücke zum eigenen Glauben. Ich kann für den anderen glauben, für ihn beten und die Zuversicht haben, Gott kümmert sich um ihn. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wieder eine Überraschung, das hätten wir nicht erwartet, dass Jesus das sagt, aber eine gute Überraschung. Ich habe ja damit begonnen, gleich am Anfang, und habe gesagt, er hat immer noch ein Defizit, aber er ist in Ordnung mit Gott. Und wir wollen Jesus dankbar sein, dass er das so gemacht hat. Ich bin eben nicht erst dann mit Gott in Ordnung, wenn in meinem Leben alles tipptopp ist. In meinem Studium in Wuppertal habe ich noch den Pfarrer Ulrich Bach, selbst Rollstuhlfahrer, kennengelernt. Und er sagte, diese Geschichte hilft mir gegen die Resignation, die mir einflüstern will, ich sei eine bedauernswerte Kreatur. Nein, ich bin wer, denn ich bin im Frieden mit Gott. Mir geht es weniger gut, aber ich bin keine Ausnahme. Gott will, dass ich aus meinem Leben etwas mache und das setzt voraus, dass ich mein Leben nicht als lebenslängliche Katastrophe beklage. Und dann die Schriftgelehrten, die haben doch recht, die kennen sich in der Bibel ja gut aus, die Schriftgelehrten, und haben recht mit dem, was sie denken. Es kann keiner Sünden vergeben, außer Gott allein. Und sicherlich haben diese jüdischen Schriftgelehrten mehr verstanden von der Größe dessen, was da passiert ist, als so mancher Christ, der das für selbstverständlich hält, dass da einer dem anderen die Sünden vergibt. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh hin? Die Sündenvergebung scheint leichter zu sein, weil man sie ja nicht kontrollieren kann. Das hat auch der Pfarrer Ulrich Bach immer gesagt, wenn Menschen kamen und ihm erzählt haben von den Heilungsgeschichten in der Bibel und Jesus kann das für dich heute auch so machen. Und dann sagte er, ja, du hast recht. Und wenn du mir jetzt sagst, steh auf und geh hin, dann werde ich das nicht versuchen, da werde ich aufstehen und das machen. Es hat sich niemand getraut. Ja, also Sündenvergebung scheint leichter zu sein, man kann sie nicht kontrollieren. Auf der anderen Seite ist ein Wunder noch kein Beweis dafür, dass Gott am Werk ist. Aber die Sündenvergebung ist Gottes Sache, ist die Sache unseres Gottes aus der Bibel. Kennen Sie sonst jemanden, der Sündenvergebung zu seiner Sache gemacht hat? Mir fällt niemand ein. Auch Menschen wollen nicht gern Sünden vergeben. Sie wollen einen lieber dabei festhalten. Denn wenn ich jemandem ein schlechtes Gewissen machen kann, habe ich ihn in der Hand. Menschen wollen uns lieber dazu bringen, dass wir einen Gang nach Canossa machen, als dass sie gerne Sünden vergeben. Menschen haben mit der Sündenvergebung die größten Schwierigkeiten, fragen, warum vergibt Gott allen? Das darf er doch nicht, sind doch schlechte Menschen. Wer fällt Ihnen ein, der gerne und radikal Sünden vergibt, wie wir es von unserem Gott aus der Bibel hören? Da gibt es niemanden. Der Wille, uns die Sünden zu vergeben, zu verzeihen, was unverzeihlich ist. Die Sündenvergebung ist dafür da, um zu verzeihen, was unverzeihlich ist. Das andere, das Verzeihliche, kriegen wir so geregelt. Dieser Wille zur Sündenvergebung ist göttlich, weil Gott möchte, dass wir leben und weil wir mit Sünde und Schuld in unserem Leben nicht leben können. Gott vergibt, und darum hat Luther im ersten Bibeldruck diese Worte, Sünde vergibt, immer in Großbuchstaben drucken lassen. Das ist Gottes Sache. Sonst macht's keiner. Und wir haben's nötig. Und die Heilung, sie bleibt Gottes Gabe, über die niemand verfügt. Einklagen können wir sie nicht, wir können sie voll Vertrauen erwarten. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, sodass sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben so etwas noch nie gesehen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.